Ich lese uns die Verse 1 bis 9 aus dem 12. Kapitel des Propheten Sacharja unter dem Thema Harmageddon, Gericht über die Völker. Dies ist die Last des Wortes vom Herrn über Israel, spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten allen Völkern, die umher sind, und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein allen Völkern. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran zerschneiden, denn es werden sich alle Heiden auf Erden wieder sie versammeln. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihren Reitern bange machen. Aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen haben und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, es seien mir nur die Bürger zu Jerusalem getrost in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zur Feuerpfanne im Holz und zur Fackel im Stroh, dass sie verzehren zur Rechten und zur Linken alle Völker um und um. Und Jerusalem soll auch weiter bleiben an ihrem Ort zu Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Hütten Judas erretten, auf dass ich nicht hochrühme das Haus David noch die Bürger zu Jerusalem gegen Juda. Zu der Zeit wird der Herr beschirmen die Bürger zu Jerusalem, und es wird geschehen, dass welcher schwach sein wird unter ihnen zu der Zeit, wird sein wie David. Und das Haus David wird sein wie Gott, wie des Herrn Engel vor ihnen. Und zu der Zeit werde ich gedenken zu vertilgen alle Heiden, die gegen Jerusalem gezogen sind. Diese Botschaft, und wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen, ist im 6. Jahrhundert vor Christi Geburt gegeben worden. Zu einer Zeit, wo noch nichts dergleichen zu sehen war in der Weltgeschichte, dass dies alles kommen könnte. Zu einer Zeit, wo das Volk Israel gerade aus einer trübseligen Gefangenschaft zurückkehrte nach Jerusalem und unschlüssig war, ob es sich lohnt, überhaupt die Stadt wieder aufzurichten, ob es sich lohnt, den Tempel wieder aufzurichten, herzurichten und den vorigen Gottesdienst an diesem Ort zu beginnen. Wie wird es weitergehen? Und mitten in dieses Fragen hinein immer wieder diese prophetischen Aussagen, immer wieder neue Perspektiven, immer wieder neue Bilder und immer wieder weitergreifendere Bilder als die, die zuvor gesagt worden ist. Gott führt gleichsam sein Volk zur damaligen Zeit im Geiste schrittweise bis ans Ziel, damit sie auch äußerlich schrittweise Richtung Ziel gehen und auch gelangen. Und auch wir durch den Heiligen Geist können schon schrittweise bis ans Ziel kommen, damit wir ermutigt werden, auch leiblich in dieser Welt schrittweise voranzugehen in der Heiligung, in der Einnahme der Verheißungen, in der Umsetzung der Verheißungen, in der Zuversicht auf das, was Gott bereitet hat in Ewigkeit. Dass wir nicht verzagen, dass wir nicht bange werden, sondern dass unser Herz freudig und fröhlich in ihm bleibt. Denn die Freude am Herrn, das ist allein Stärke. Nehemia musste das dem Volk auch zurufen, das nämlich weinte über den gegenwärtigen Zustand, alles kaputt, aber nicht nur das Äußere, was sie vor Augen sahen, sondern auch ihren Zustand. Als sie sich nämlich gemessen haben, nicht am Nächsten, und ich will es für uns übertragen sagen, am Bruder und an der Schwester, sondern endlich anfingen, sich am Worte Gottes zu messen, weinten sie. Man weint ja nicht, wenn man sich nur am Bruder oder an der Schwester misst. Dagegen bin ich vielleicht noch besser und gut. Aber man fängt an zu weinen, wenn man das Wort Gottes als Maßstab nimmt und sich in diesem Lichte sieht. O Herr, mir fehlt ja noch alles. Kann ich überhaupt noch voranschreiten? Habe ich überhaupt noch die Chance, das, was du mir geben willst, einzunehmen? Das sind dann Fragen, die einen bewegen. Und da tröstete Nehemia das weinende Volk und sagt, weint jetzt nicht. Es ist wohl der Spiegel des Wortes Gottes und zeigt euch, was ihr alles nicht habt und haben sollt. Aber der Herr wird euch helfen. Freut euch an dem, der die Umsetzung aller Verheißungen geben kann. Die Freude am Herrn ist dann eure Kraft und Stärke. Und dann kommt ihr auch voran. Und dann könnt ihr alles ausrichten, was euch auferlegt worden ist. Für Israel damals hat es auch den Anschein, dass die Nationen in Willkür herrschen dürfen. Und sogar das Land, die Stadt und das Volk Gottes nach Belieben bedrängen dürfen. Den Eindruck hatte Israel gewonnen. Eine Vollmacht über die Feinde war nicht da. Sie konnten offenbar machen, was sie wollten mit uns. Und der Herr ließ es zu. Aber durch den Propheten Sacharja wurde ihnen angezeigt, dass die Zeit der Heiden auch fest bestimmt ist. Dass ihre Grenzen ihres Handelns gesetzt und gesteckt sind. Es gibt eine bestimmte Zeit, in der Gott das Handeln der Heiden zulässt. Aber danach dürfen sie nichts mehr tun. Nicht die Willkür hat hier das Sagen, sondern Gottes Plan. Und das muss man auch erst mal verstehen. Sonst denken wir zum Beispiel persönlich auch, dass die Menschen unserer Zeit mit uns als Christen willkürlich umgehen können. Und wir verzagen und fragen, warum lässt Gott das zu? Das kann auch im Leben eines Christen geschehen, dieses Fragen. Nicht mehr wozu, sondern warum? Aber es ist nicht die Willkür der Menschen, die sich ausbreiten darf, sondern es ist der Plan Gottes. Alles nur, was unter seiner Hand geschieht, wird zugelassen. Nichts geschieht in dieser Welt ohne ihn. Das sollte man neu verstehen und das sollte Israel neu verstehen. Selbst das antichristliche Reich unter dem törichten Hirten, wie wir es heute Vormittag betrachtet haben, wird nur so weit gehen dürfen, wie es vom Herrn zugelassen wird. 7 Jahre sind diesem Reich bestimmt und nicht mehr. Danach wird das Reich und die mit ihm zusammenhängenden Nationen gestürzt werden, gerichtet werden, zusammenfallen, untergehen. In Lukas 21, Vers 24 wird die Grenze für das heidnische Wirken auch aufgezeigt. Da sagt der Herr Jesus Folgendes. Lukas 21, Vers 26, 24. Und sie werden fallen durch das Schwert der Schärfe und gefangen geführt werden unter alle Völker, also Israel. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis das der Heidenzeit erfüllt wird. Und dann ist fertig. Es gibt also einen festen Punkt, der kann nicht überschritten werden. Gott hat diesen Punkt gesetzt, schon jetzt. Und das sollte Israel damals verstehen, das sollen wir verstehen. Gott setzt die Schranke bis hierher und nicht weiter. Auch im Blick auf unsere Anfechtung, die wir haben. Sie kommen nur in einem bestimmten Maß an uns heran. Ich habe immer Anschauungsunterricht im Blick auf die kleinen piekenden Tierchen, die Mücken. Ich sage nicht, dass ihr das so nachahmen sollt wie wir, aber wir haben die Erfahrung gemacht bis zum heutigen Tag seit über 3 Jahrzehnten. Es gab eine Zeit am Anfang unseres Glaubens, wo wir in unserer Wohnung von den Mücken sehr geplagt worden waren. Wir mussten auch im Sommer die Fenster irgendwo aufhaben. Und ich hatte gelesen etwas auch über den Glaubensstand des Apostels Johannes. Da steht etwas in einem apokryphen Buch darüber, wie er in einem Lager, das er bekommen hatte, in einem einfachen Lager, in einer Unterkunft, Matratzen hatte, wo sich auch Wanzen drin befanden. Und er hat gesagt, ich gebiete euch im Namen Jesu, dass ihr mich nachts wenigstens in Ruhe lasst. Tagsüber könnt ihr wieder rein. Und da steht geschrieben, sie sammelten sich dann alle da in der Ecke und er konnte ruhig schlafen. Wir haben das jetzt nicht so zum Zeugnis für uns genommen, aber unser kindlicher Glaube war so stark, dass wir sagten, auch das mit den Mücken muss der Herr doch unter seine Hände kriegen. Und wir haben, so wie wir hier stehen, gesagt, wir schließen einen Bund mit den Mücken. Herr, lass es nicht zu, dass sie uns den Schlaf ständig rauben. Und seit der Zeit darf uns keine Mücke mehr stechen. Wir schlagen auch nicht mehr danach. Und ich erlebe das auch nachts, auch in meinem Schlafzimmer zu Hause. Da summt es und kommt an. An der Stirn vorbei, in der Nase. Aber setzt sich nicht mehr drauf. Bis hierher und nicht weiter. Du kannst da summen und kommen, aber du hast keine Chance. Das darfst du nicht mehr tun, was du gerne tun willst. Du musst mit leerem Magen davonfliegen. Ja? Und das ist mir wieder immer so eindrücklich. Gott setzt Grenzen. Setzt Grenzen, bis dass die Zeit der Heiden erfüllt sind. Und dann geht es nicht weiter. Das muss uns ermutigen. Deswegen brauchen wir uns nicht erschrecken vor dem Aufbäumen des Widersachers. Er kann nur gewisse Tritte tun und dann muss er plötzlich stehen bleiben. Dann kann er sich nicht mehr bewegen und kommt nicht weiter voran. Er brüllt zwar laut, aber er richtet nichts mehr aus. Darum auch das ermutigende Wort in Johannes 16, Vers 33, wo der Herr sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe eine Grenze gesetzt. Ich habe die Welt überwunden. Also, ihr braucht gar nicht diese Angst Raum zu geben, weil ich Grenzen gesetzt habe. Die Grenzen können nicht von dem Feind überschritten werden. Israel, so will der Herr sagen, ich habe Grenzen gesetzt für die Nation. Sie können nicht willkürlich über euch herrschen, sondern wenn, dann unter meiner Zulassung. Wir lesen auch in 1. Korinther 15, 24, wo der Apostel Paulus darauf hinweist, durch den Heiligen Geist, dass es Grenzen geben wird für die Werdegänge in dieser Zeit. Und schlussendlich der Herr über allem steht und sich offenbaren wird. Danach, ich lese mal die Verse davor vielleicht schon, ab Vers 20, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen, zumal durch einen Menschen der Tod und durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten kommt. Denn gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird alle Herrschaft und alle Obrigkeit und alle Gewalt. Wenn er aufheben wird. Es gibt einen festen Punkt, wo er alle Herrschaften aufheben wird. Und das sollte Israel auch gesagt werden, das antichristliche Reich kommt. Aber das Ende von diesem Reich ist auch schon besiegelt und festgesetzt. In Vers 1 von unserem verlesenen Text im Propheten Sacharja soll Juda, der Stamm Juda ist ja zunächst aus Babel geführt worden, deswegen sprechen wir ja heute von Juden. Warum sprach man nicht auch in der jüngsten Vergangenheit von Israel? Weil es sich nur um den Stamm Juda handelte, der wieder unter den Römern vertrieben worden ist. Denn nur Juda war zu Hause. Deswegen sprechen wir von Juden. Sonst müssten wir nämlich immer von den Israeliten gesprochen haben, auch in der Vergangenheit. Aber sie waren ja nicht anwesend, sie waren ja schon vorher zerstreut worden in alle Winde. Also von Juda. Und nur Juda kam ja aus Babel zurück. Und Juda sollte begreifen, dass es bei allen Werdegängen in Israel und unter den Nationen nur um eine einzige Tatsache geht, nämlich nur um den Anspruch Gottes auf seine Schöpfung. Es geht um nichts anderes. Gott selbst, der Himmel und Erde gemacht hat, der den Menschen den Odem eingeblasen hat und aus ihm eine lebendige Seele machte, er sucht seinen Anspruch auf seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Er will sie nicht in die Hand des Zerstörers kommen lassen und darin untergehen lassen, in die Hand Satans gleiten lassen, sondern für sich gewinnen. Denn der Satan sagt selbst dem Herrn Jesus in Lukas 4, Vers 6, ich zeige dir die Herrlichkeit dieser Welt, die Macht ist mir übergeben. Gott kämpft um sein Anrecht auf seine Schöpfung. Alles, was dort geschieht, babylonische Gefangenschaft, Nationen, die sich aufbäumen, sind alles Werdegänge zu diesem einen Ziel hin. Zu diesem Ziel, alles muss zurechtgerückt werden, dass alles in die Hand Gottes kommt. Dass man erkennen muss, von ihm kommt alles und zu ihm muss alles kommen. Alles ist von ihm geschaffen, durch ihn, zu ihm geschaffen. Das ist der Kreislauf. Das ist das Ziel. Und das sollte auch Juda neu erkennen. Denn obwohl der Satan sagt, die Macht ist mir übergeben, spricht der Herr in Hesekiel 18, Vers 4, alle Seelen gehören mir. Alle Seelen sind mein. Ja, also kein anderer hat ein Anrecht auf die Seelen der Menschen als der lebendige Gott. Juda sollte merken, dass der Herr seine Anrechte auf alle Menschen sucht und darum die Geschehnisse in dieser Welt so steuert, dass sein Sieg über Hölle und über die Macht des Teufels sichtbar wird und ihn preisen muss und zum Wohle seiner Schöpfung dienen muss. Jerusalem wird deswegen auch zu einem Taumelbecher gemacht, zu einem Ort, an dem sich alles entscheiden muss, wo man entweder gerichtet wird oder aufgerichtet wird. Alle Nationen, alle Menschen, ja sogar, wie haben wir gelesen, Juda selbst muss sich entscheiden an dem, was Gott in Jerusalem und durch Jerusalem tat und tut. Jerusalem ist Laststein für alle und die daran vorbei wollen, die müssen zu Schanden werden. Die nicht das Werk Gottes in Jerusalem achten, kommen unter das Gericht. Jerusalem ist gleichfalls Gottes Tor zur himmlischen Erlösung. Alles, was heilsgeschichtlich geschehen ist und geschieht, geschieht in Jerusalem. Es ist das Tor vom Himmel zur Erde, Erde zum Himmel, zur Erlösung. Darum wird Jerusalem zum Laststein aller Völker, aller Menschen, aller Situationen. Zu Jerusalem wurden zum Beispiel Gottes Ordnungen und Heiligkeit zum Leben sichtbar, das Gesetz und der Tempel. Zu Jerusalem wurde der Preis zur Erlösung aller Menschen vom Fluch der Sünde und des Todes bezahlt. Jesus Christus gab hier das Lösegeld zu Jerusalem für alle Menschen, nicht nur für einige wenige. Auch wenn zuerst für Israel, aber dann auch für alle Nationen. Wir lesen das ja in 1. Johannes 2, 2, wo es ganz deutlich gesagt wird, damit auch niemand sich gegen den anderen aufheben kann und sich nur allein als bevorzugt anerkennt. Hier steht es, Jesum Christum, der Gerechtes ist unser Fürsprecher, wir haben Vergebung in ihm. Derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unsrigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Das verstehen wir also nicht. Wir können, um es uns deutlich zu machen, Folgendes vor Augen stellen. Auch für die Sünden Hitlers hat Jesus bezahlt. Er hat sie bezahlt. Auch für Judas. Er hat sie bezahlt. Die Frage ist nur, ob die Vergebung angenommen wird. Aber bezahlt ist sie. Bezahlt ist sie. Auch für Nebukadnezar, für jeden, auch für Stalin, ist bezahlt. Ja, wir können da die gröbsten Menschen, die Furchtbares angerichtet haben, nennen. Die Sünde ist für alle bezahlt. Und das fand zu Jerusalem statt. Damit, wie wir es uns in den Tagen gesagt haben, auch die Gerechtigkeit offenbar wird, wiederum zu Jerusalem, die vor Gott gilt. Und zu Jerusalem wird auch die Erfüllung des Reiches Gottes sichtbar werden und sein. Lesen wir Jesaja 2, Vers 2 bis 3, in der prophetischen Vorschau und dann in der Apostelgeschichte 1. Jesaja 2, es wird zu der letzten Zeit der Berg, jetzt fragen wir uns, welcher Berg denn, hier wird es gleich erklärt, da des Herrn Haus ist, nämlich der Tempel zu Jerusalem, feststehen, höher denn alle Berge und über alle Hügel erhaben werden und werden alle Heiden dazulaufen. Jerusalem, Laststein für alle Völker, Entscheidungsort für jedermann. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. In der Apostelgeschichte 1, Vers 6, brachten ja die Jünger den Herrn Jesus, als sie dort in Jerusalem waren, am Ölberg. Herr, wirst du auf diese Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Die Antwort erlebten sie dann nach der Himmelfahrt, als die beiden Engel mit ihnen sprachen, sie schauten Jesus nach und sie hörten dann, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, um dieses Reich aufzurichten, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren, zu Jerusalem. Zu Jerusalem. Der Ort auch der Erfüllung des Reiches Gottes. Jerusalem ist auch heute schon ein Stein des Anstoßens oder ein Stein der Offenbarung für viele. Wir haben das in unseren Israelreisen immer wieder erlebt, wie plötzlich Menschen, die vorher ganz normale Christen sind, ausrasten, wenn sie nach Jerusalem kommen. Wir hatten eine junge Frau dabei, die hat an den Gebetsgemeinschaften teilgenommen und hat mit Gott Gottes Wort gehört. Jetzt kommen wir nach Jerusalem. Plötzlich flippt sie aus. Sie sieht den Heiligen Geist, eine Taube, und kriegt den Auftrag, sich einem jüdischen Menschen leiblich hinzugeben. In der Unterkunft, wo wir wohnten, zieht sie sich aus und geht in die Küche und preist sich an. Der Heilige Geist hätte es ihr geboten. Wir redeten mit dem Reiseleiter und der sagt, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Was müssen wir machen? Die beste Therapie ist, die Leute von Jerusalem wegzuführen. Das wissen die schon. Der eine ist plötzlich Johannes der Täufer, der andere ist der Heilige Geist oder König David. Und dann führen sie sie von Jerusalem weg, dann sind sie wieder ganz normal. In Jerusalem stehen die Stühle zum Gericht. Die Stühle zum Gericht. Die Stühle des Hauses David. Da wird das Verborgene auch offenbar. Erlebt haben wir, auch als Schiffsreisen noch nach Israel unternommen worden sind, ganz normale, für unsere Begriffe Christen, fingen plötzlich in der Gegenwart Israels an, Hakenkreuze an die Schiffstür zu machen. Hätte keiner gedacht. Sie selber auch nicht. Aber da war etwas Verborgenes in ihnen, was in Jerusalem, in Israel offenbart werden musste. Und das wird in Gänze und vollmächtig, gerade auch in der Endzeit, mehr und mehr geschehen. Die Menschen werden entlarvt in ihrem Innersten an Jerusalem, wo sie wirklich stehen, wer sie wirklich sind. Sie können Schauspielern bis vor die Tore Jerusalems, aber innen drin wird alles offenbar. Da hört das Schauspiel auf, da wird das Innere nach außen gekehrt. Und das gilt den Politikern, das gilt dem einzelnen Menschen, das gilt dem Menschen, der gerufen ist, sich zu entscheiden für Jesus Christus. Er muss sich in Wahrheit an Jerusalem, an Golgatha messen lassen und entscheiden, willst du gerettet sein? Die Zubereitung auf das Reich Gottes betrifft aber nicht nur die Nationen, auch das Dienstvolk selbst, Israel, muss zubereitet werden. Auch Juda, so haben wir gelesen, wird es gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Juda ist ja die königliche Herrschaft, die Repräsentanz der weltlichen Herrschaft des Königstums. Sie wollten ja einen König haben, wie die Nationen auch. Das ist die Repräsentanz. Wir sind eine Nation, eine Herrschaft nach außen. Aber sie muss sich auch unterstellen dem König aller Könige. Sie darf sich nicht verselbstständigen werden. Jerusalem ist die geistliche Repräsentanz. Juda und das ganze Israel muss sich auch an Jerusalem und an dem Werk Gottes in Jerusalem messen lassen. Die Worte Jesu in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie geht es dann weiter? Niemand kommt zum Vater. Gilt auch Juda. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also auch Juda wird es gelten, wenn es um Jerusalem geht. Sie müssen auch die letzte Entscheidung treffen im Herzen, wo sie hingehören wollen. Zu dem Werk Gottes in Jerusalem oder zu dem weltlichen Königtum. Wir wollen gleich sein wie alle Völker. Wir wollen auch einen König haben. Juden und Heiden haben bewiesen, so schreibt der Apostel Paulus auch in Römer 3, haben nämlich beide bewiesen vor Gott, dass sie schuldig sind und somit erlösungsbedürftig sind. Ich lese mal diese Verse in Römer 3. Was sagen wir denn nun? Haben wir denn, und er spricht jetzt als Jude im Sinne des Volkes Israels, haben wir einen Vorteil? Gar keinen. Denn wir haben droben bewiesen, dass beide, Juden und Griechen, alle unter der Sünde sind. Wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Deswegen verstehen wir also diese Worte hier, auch Juda wird's gelten, wenn es um die Frage Jerusalem geht. Und wir spüren heute die Spannung in Israel, wenn es um Jerusalem geht, ob man nicht Kompromisse machen kann, eine interreligiöse Stadt daraus machen kann. Und ein gewisses liberales Judentum ist dafür. Sie sprechen positiv dafür. Ja, das machen wir so. Jerusalem kann ruhig internationalisiert werden. Wir brauchen das nicht als zentrale Stadt für uns, sagen viele. Auch Juda wird's gelten, wenn es um den Stellenbezug zu Jerusalem geht. Jerusalem ist die Stadt des göttlichen Friedens. Des Friedens in Jesus Christus. Wie es Paulus im Epheserbrief schreibt, er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Zu Jerusalem ist Christus unser Friede geworden und wird zum letzten Prüfstein für alle über ihren Glauben und ihr persönliches Verhältnis zu Gott. Wir sagten uns ja in diesen Tagen auch, dass viele wohl Jesus bekennen, aber nicht den Jesus, der zu Jerusalem gekreuzigt, gestorben, hinabgestiegen ist ins Totenreich, auferstanden ist von den Toten und gen Himmel gefahren ist. Viele bekennen heute einen Jesus, der vom Geist Gottes erfüllt worden ist und ein Prophet wurde und einen guten Maßstab lehrte. Daran wird sich auch der Einzelne messen, welchen Jesus? Meinst du den von Jerusalem? Oder welchem Jesus folgst du nach? Wenn du dem nicht nachfolgst und angehören willst, der in Jerusalem sein Leben gelassen hat und für dich bezahlt hat und von den Toten auferstanden ist, gen Himmel fuhr und wiederkommen wird, dann hast du keine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Hier entscheiden sich auch die Worte Jesu. Aus Lukas 11, Vers 23, das ist so ein Schlüsselwort, was uns persönlich, meiner Frau und mir, am Anfang des Glaubenslebens so richtig durchs Herz ging. Es gab so drei Worte, die uns richtig packten und in die Entscheidung riefen. Eines davon ist dieses hier, Lukas 11, 23. Wer nicht für mich ist, der ist automatisch gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt oder mit mir arbeitet, der zerstreut. Und als ich das so wiederholt las und mein Herz tief davon getroffen war, merkte ich, es geht um die Entscheidung zur aktiven Gemeinschaft mit Jesus. Denn wer passiv bleibt, steht immer auf der anderen Seite und baut am Reich des Satans. Hier steht nicht, wer nicht für mich ist, der bleibt eben außerhalb von mir stehen, sondern der ist automatisch gegen mich. Es gibt nichts dazwischen. Und wer nicht aktiv mit mir sammelt, gehört zu der Gruppe, die alles kaputt macht und zerstreut. Er kann nicht passiv bleiben. Das erfüllt sich dann. Und das wird geprüft an Jerusalem, diesem Taumelbecher, diesem Laststein. Bist du dafür? Sage nicht, du hast nichts dagegen. Du bist dagegen, wenn du nicht dafür bist. Arbeitest du mit an diesem Werk? Sage nicht, du hast nichts gegen dieses Werk. Wenn du nicht mitarbeitest, arbeitest du dagegen. Das ist die Entlarvung, die Gott im Herzen des einzelnen Menschen auch machen wird. Viele sagen, ja, wir haben ja nichts gegen Israel, haben aber auch nichts dafür. In Wahrheit haben sie doch was dagegen. Wer nicht dafür ist, ist dagegen. So ist das. Ja, auch heute werden die Nationen und Israel zur Scheidung an Jerusalem aufgerufen, wie sie umgehen mit dem göttlichen Werk, das dort stattgefunden hat und stattfindet. Wie die Einzelnen mit diesem geistlichen Werk Gottes, mit dem Inhalt in dieser Stadt umgehen. Wünschen Sie den Bau und Aufbau Jerusalems? Wünschen Sie den Bau des Tempels? Wünschen Sie, dass diese Stadt unter der Herrschaft dessen steht, dem die Stadt gehört? Oder wünschen die Nationen Kompromisse? Ein Teil Palästinenser, ein Teil Moslems, ein Teil Christen, ein Teil Juden. Was wünschen die Nationen und die Einzelnen? Auch heute ist da ein Gerangel bereits im Gange. Ja? Und wir merken, dass die EU und auch Amerika hier Position beziehen muss und es schwerfällt, Position zu beziehen. Wir wollen Palästinenser, wir wollen auch Juden, wir wollen Ruhe haben. Wir wollen uns nicht einseitig festlegen für die Sache Gottes. Und deswegen formieren sie sich auch immer mehr zu dem antichristlichen Reich. Wer sich nicht festlegt, wird verschmolzen in dem anderen Gewebe der Welt, nämlich gegen Gott. Wenn es heute noch nicht eine weltweite Herausforderung zur Entscheidung aller Nationen ist, wird es doch dazu am Ende der siebenjährigen Herrschaft des Antichristen kommen. Dort wird eine absolute Entscheidung verlangt. Dass Juda, Stammjuda, zurückgeführt aus der Gefangenschaft, sollte also getröstet werden angesichts der Trümmer in Jerusalem, über die Erfahrung auch getröstet werden der Vergangenheit und der Gegenwart, indem sie dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubten, dass er in Zukunft alles zum Guten führen würde. Nicht nur Juda wird die Tröstungen Gottes durch Glauben erfahren, sondern das ganze Israel. Juda und Israel kommen wieder. Israel ist der Name für das Nordreich, die 10 Stämme. Juda für das Südreich, gepaart mit Benjamin. Zusammen sollen sie unter der Führung und der Hand Gottes Jerusalem mit Inhalt erleben. Sie sollen bewahrt werden, haben wir gelesen, gesegnet und zur Herrschaft in Gottes Reich eingeladen und damit erhöht werden. In Hesekiel 37 lesen wir das auch. Er durfte diese vorgeschatteten Aussagen auf dieses künftige Reich machen. Ab Vers 19 lese ich mal. So spricht zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich will das Holz Josefs, das ist also wieder das Nordreich. Welches ist in Ephraims Hand, Ephraim und Manasse sind die Söhne von Josef, nehmen, samt seinen Zugetanen, den Stämmen Israels, und will sie zu dem Holz Judas, Südreich, zusammentun und die ganzen Zugetanen und ein Holz daraus machen. Du sollst also die Hölzer, darauf du geschrieben hast, in deiner Hand halten, dass sie zusehen. Und sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will die Kinder Israels holen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind, und will sie allenthalben sammeln und will sie wieder in ihr Land bringen und will ein Volk aus ihnen machen im Lande auf den Bergen Israels. Und sie sollen allesamt nur noch einen König haben, also nicht das Nordreich extra, das Südreich extra, sondern das ganze Reich in einem. Und soll nicht mehr zwei Völker noch in zwei Königreiche zerteilt werden. Das sind also die Zukunftsaussichten, was Juda bereits auch schon gesagt worden ist. Hier gibt es die Zusammenführung. Jerusalem ist nicht nur für euch geöffnet, für den kleinen Teil, den ihr innehattet, sondern ich mache alles neu. Ich führe alles zusammen. Aber ihr müsst euch messen lassen an Jerusalem. Ihr müsst euch messen lassen an dem Geschehen auf Golgatha. Und dann werdet ihr in diese Einheit einmünden. Ihr werdet wieder ein Volk werden. Alle eure Brüder kommen mit euch zusammen. In der Offenbarung lesen wir das ja auch. Offenbarung 7, Vers 4 bis 8. Dass bevor der Antichrist zu seinem letzten Schlag ausholt, die Versiegelung der 144.000, und das ist nebenbei gesagt, sind keine Zeugen Jehovas, sondern das sind die Stämme Israels, geschehen wird. Ja, es wird genau hier aufgezählt. Offenbarung 7, Abvers 4. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren, von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Von dem Geschlecht Juda, von dem Geschlecht Ruben, von Gad, von Asser, von Naphtali, von Manasse, das sind ja alles, die im Nordreich auch wohnten, von Simeon, von Levi, von Sebulon, von Issachar, von Josef, von Benjamin, jeweils 12.000 versiegelt. Ich werde alle zusammenführen, spricht der Herr. 5 Gnadenerweisungen sollen also die Gläubigen, die in Israel zur letzten Zeit leben, erfahren. Zu der Zeit haben wir gelesen, wer aufmerksam mitgelesen hat, ist über das Wort immer gestolpert, zu der Zeit, zu der Zeit, zu der Zeit, zu der Zeit. 5-mal kommt hier vor, zu der Zeit. 5 ist die Zahl der Gnade, Gnadenerweisung. Was geschieht? Zu der Zeit will ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen. Es kommt jetzt die Entscheidungsphase für alle auf. Alle müssen sich entscheiden, ob sie das Reich Gottes annehmen oder nicht. Jetzt wird kein Aufschub mehr geduldet. Zu der Zeit in Vers 4 will ich auch alle Rosse scheu und ihren Reitern bange machen. Das heißt, zu der Zeit wird die Kraft der Heiden zerstört. Zu der Zeit. Vers 6. Zu der Zeit wird Juda stark gemacht wie noch nie. Was ganz Neues. Viel stärker als je zuvor wird Juda sein im Königtum gegen die Anläufe der Feinde. Vers 6. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zur Feuerpfanne im Holz und zur Fackel im Stroh, dass sie verzehren zur Rechten und zur Linken alle Völker um und um. Und Jerusalem wird bleiben an dem Ort zu Jerusalem. Das Zentrum Gottes kann im Übrigen auch nicht verlagert werden, auch nicht nach Rom. Es muss in Jerusalem bleiben. Zu der Zeit, Vers 8, wird Jerusalem bewahrt, wird der Herr beschirmen die Bürger zu Jerusalem, Und es wird geschehen, dass welcher schwach sein wird unter ihnen zu der Zeit wird sein wie David. Und das Haus David wird sein wie Gott, wie des Herrn Engel vor ihnen. Und Vers 9 noch einmal. Zu der Zeit werde ich gedenken zu vertilgen alle Heiden, die gegen Jerusalem gezogen sind und gegen Jerusalem sind. Die gegen den Inhalt dessen, was Gott zu Jerusalem getan hat, aufgelehnt sind und auch gekämpft haben. Gott wird Frieden schaffen. Das will es heißen. Er wird nicht mehr dulden, dass sich etwas aufbäumt gegen Jerusalem. Alles, was sich aufgebäumt hat, muss zum Schweigen gebracht werden, dass sich der Friede Gottes ausbreitet von Jerusalem über die ganze Welt. Juda sollte also ermutigt werden, dieses Ziel vor Augen zu haben und darum die gegenwärtige Arbeit zu vollführen. Auch wir sollen ermutigt werden, unser Glaubensleben konsequent zu führen, weil wir wissen, es kommt die Zeit, wo aller Widerstand aufhören wird und nur noch der Herr da sein wird und das Reich seines Friedens regieren. Harmagedon ist die Zeit, wo der Stein, Jesus Christus, das Standbild der Weltherrschaft zerstört. Hier wird also gesprochen von der Zeit, wo Gott richten wird. Denn bevor er sein Reich aufrichtet, zerschlägt er die Macht aller Weltreiche. Und das ist das, was Daniel ja bereits schon sah. Ich will mal kurz hier eine Folie auflegen, um das zu zeigen. Da gab es ja das babylonische Reich, das Haupt aus Gold. So war das zu sehen zur Zeit von Nebukadnezar. Dann Brust aus Silber, Medo-Persische Reich. Dann kam das griechische Reich, die Lenden aus Erz bei dieser Figur. Und dann unten die Beine, Schenkel aus Eisen, das römische Reich. Und hier sind zwei Füße, das zerfiel ja nachher in das oströmische und weströmische Reich. Und die zehn Zehen, das heißt, da steht, sie sind mit Eisen, mit Ton vermischt. Da steht in der Offenbarung die zehn Könige, die sich neu formieren in der 70. Jahrwoche, um nochmal gegen den Herrn und den Gesalbten aufzustehen. Und in dieser Vision heißt es, ist ein Stein vom Himmel gekommen und zerschmiss das ganze Weltgefüge und allein bleibt das Reich des Friedens übrig. So lesen wir es in Daniel 2, Vers 31 bis 35 und 44 und besonders Vers 45 dann, das möchte ich uns kurz vors Herz stellen. Zu der Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das nie mehr zerstört wird. Und sein Königreich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und verstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Ewig bleiben. An dieser Stelle soll auch das prophetische Wort durch Psalm 126 erfüllt werden, obwohl es auch eine Vorerfüllung in mancherlei Weise hat. Aber da wird es sich voll erfüllen, wenn das Juda und Israel sehen wird, geschieht nämlich diese Freude, von der sie gar nicht mehr dachten, dass sie sie je haben können. Es steht hier im Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen zieht und erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens sein, unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man dann sagen unter den Heiden, den übrigen, die sich gebeugt haben, der Herr hat Großes an ihnen getan. Jerusalem ist tatsächlich das Zentrum. Ganz erstaunlich. Und sie werden sagen, ja, der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Das hätten wir doch gar nicht gedacht. Noch standen sie traurig vor den Trümmern zu Jerusalem, sollten den Tempel wieder aufbauen. Aber nachher werden sie sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Und diese Freude auf die Zukunft soll ihr jetzt auch bestimmen. Und dahingehend dürfen wir auch Israel ermutigen. Es gibt auf dem Karmel ein Gästehaus, Beit Shalom. Was wird in diesem Gästehaus getan, wenn dort Juden ins Haus kommen? Man liest Mose und die Propheten ganz bewusst zum Tisch nach dem Essen, damit sie die Verheißungen Gottes kennenlernen. Es kommt gut, haltet nur fest an ihm. Denn der Herr Jesus sagt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören und ihnen nicht glauben, dann werden sie das andere natürlich auch nicht glauben und mir auch nicht glauben. Mose und die Propheten, sie aufmerksam machen, dass Gott vorgesorgt hat. Und wenn wir dann während der Israel-Reise am Toten Meer stehen, dann sagen wir auch dem Reiseleiter, siehst du, alles tot, aber dann werden noch Fische sein. Hast du gelesen im Propheten Ezekiel, was dort steht? Dass dort ein Strom vom Tempel ausgehen wird. Die eine Hälfte wird zum Mittelmeer durch Kidron-Tal fließen. Die andere wird zum Toten Meer kommen. Und dort wird das Wasser gesund werden. Und dort werden Fische sein, wie im großen Meer. Oh, das müssen wir uns holen. Steht das geschrieben, Bruder? Ja, und dann gucken Sie nach. Tatsächlich, da haben wir doch Hoffnung für das Tote Meer. Und für uns. Das haben wir zu verkündigen. Und darin sollen wir andere ermutigen und selbst ermutigt bleiben. Harmagedon ist die Zeit des Gerichtes über das gottlose Wesen der Menschen. In Offenbarung 14, Vers 14 steht von der Erfüllung dieses Wortes Folgendes. Und ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war eines Menschen Sohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme zu dem, der auf der Wolke saß, schlag an mit deiner Sichel und ernte. Denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde, und ich betone auch hier Ernte der Erde, ist dürr geworden. Und der auf der Wolke saß, schlug an mit seiner Sichel an die Erde und die Erde ward geerntet. Und ein anderer Engel ging aus dem Tempel im Himmel, der hatte eine scharfe Hippe. Und ein anderer Engel ging aus von dem Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief mit großem Geschrei zu dem, der die scharfe Hippe hatte und sprach, schlag an mit deiner scharfen Hippe und schneide die Trauben am Weinstock. Hier ist jetzt nicht der gute Weinstock gemeint, sondern hier steht am Weinstock der Erde. Denn seine Beeren sind reif und der Engel schlug an mit seiner Hippe an die Erde, schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zorns Gottes. Und die Kelter war draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldwegs. Das ist der Zustand von Harmagedon. Dieser Gerichtsschlacht über die Völker, die Jerusalem nicht angenommen haben als die Offenbarungsstätte des Willens Gottes und das nicht angenommen haben, was Gott darin getan hat. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir aktiv arbeitet und sammelt, gehört zu denen, die zerstreuen und die alles kaputt machen wollen. Es ist also die Zeit der Aufrechnung, so will ich sagen, an denen, die von Gott wegführen wollten, die das Böse liebten und nicht das Leben, die die Finsternis mehr liebten, so wie es im Johannesevangelium steht, als das Licht. Die letzte Zeit, die hier beschrieben wird, ist die Zeit unter dem Antichristen, die totale Verführung. Wir kennen den Begriff die totale Kontrolle, aber wir sollten besser sagen die totale Verführung. Denn totale Kontrolle hat nur zum Ziel, dass alle Menschen gegen Gott verführt werden und Jerusalem nicht in ihrem Herzen sein lassen. In Offenbarung 16 wiederum, dieser Aufruf der satanischen Mächte, etwas daraus habe ich ja heute Vormittag schon zitiert, zu dem Kampf der Schlacht von Harmagedon vor dem tausendjährigen Friedensreich, um alle Menschen gegen Jerusalem aufzubringen. Ich lese nochmal diese Verse 13 bis 16. Ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Mund des Tiers und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister gehen gleich den Fröschen, also die satanische Trinität, denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und dann heißt es hier, ich komme wie ein Dieb, selig ist, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man nicht seine Schande sieht. Und er hat sie versammelt an einen Ort, der heißt auf Hebräisch Harmageddon. Aber Harmageddon ist dann diese Entscheidungsschlacht, da, wo alles Aufsässige und Böse zur Ruhe gebracht wird, aus dem Mittel getan wird und der gänzliche Friede im tausendjährigen Reich aufgerichtet wird. Es ist die Zeit der Zerschlagung allen Bösen. Darum steht auch in Offenbarung 19, Vers 17, wiederum ein Bild von Harmageddon, das zweite Kommen Christi bevor dem zweiten Kommen Christi. Vers 17, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er schrie mit großer Stimme und sprach zu allen Vögeln unter dem Himmel, die da fliehen, kommt und versammelt euch zu dem Abendmahl des großen Gottes, dass ihr esset das Fleisch dieser Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken, der Pferde derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Knechte, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen, und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Also eine Zeit der totalen Zerschlagung des Bösen. Und das wurde Juda schon bekannt gegeben durch den Propheten Sacharja. Der große Trost. Juda und ganz Israel sollten in allen Zeiten der Bedrängnis und inneren Versuchung zur Sünde auf das segensreiche Ende schauen und hoffen und sich immer wieder ausrichten lassen nach Jerusalem und durch das, was in Jerusalem geschehen ist, das heißt auf den lebendigen Gott, auf den Messias hin ausrichten lassen und wenn sie dann ihn erkannt haben, auf den Erlöser, den Erretter von ihrer Sünde, die sie trennte, von dem lebendigen Gott. Sie sollten schon im Bewusstsein stehen dürfen, sie werden Sieg über die Sünde haben und wir können heute sagen, durch Golgatha haben wir Sieg über die Sünde. Und sie sollen noch Golgatha kennenlernen. Sieg über die Sünde und Sieg über die Nationen, über alle feindlichen Elemente. Nebenbei gesagt, hier verstehen wir auch Folgendes, wie schizophren in der schwarmgeistigen Bewegung das ist, dass man da immer losgehen will und will Dämonen binden. Das könnt ihr ganz getrost dem Herrn überlassen. Wir müssen uns konzentrieren auf die Arbeit, die Jesus uns gegeben hat, Menschen einzuladen zum Kreuz, zur Erlösung. Das andere macht Gott allein. Nicht wir sind die Macher, das Böse zu besiegen, sondern Gott selbst ist es. Das ist auch eine Verführung des Teufels. In Berlin haben wir das oft erlebt, da läuft man durch die Straßen und dann binden sie die Geister. Also das, es ist sowas, man kann schon fast sagen, Lachhaftes, wenn man das mit ansieht, dieses fromme Theater. Und das führt zu nichts, sondern das führt zur eigenen Depression. Die Nervenkliniken sind oft voll von diesen Menschen. Kann man dann dort besuchen, ja. Himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt. Nein, wir greifen nicht in das Werk Gottes ein. Und das dürfen wir nicht. Aber wir dürfen uns freuen an dem Werk Gottes, was er souverän selbst erfüllt. Wir können uns nicht erlösen, sondern wir freuen uns der Erlösung, die er gebracht hat. Und daran halten wir uns fest. Wir können den Teufel nicht besiegen. Wir freuen uns aber an den Sieg, den Jesus Christus über den Teufel errungen hat. Und halten daran fest. Wir haben Sieg in ihm. Der Teufel ist besiegt in ihm. Wir brauchen ihn nicht nochmal zu besiegen. Juda sollte das verstehen. Sieg über die Sünde wird kommen. Sieg über die Nationen. Darum steht auch in Hebräer 12, Vers 2 für uns geschrieben und auch an die Hebräer geschrieben, die ja doch mit Jesus leben wollten. Lasst uns allein aufsehen auf Jesus, den Anfänger und den Vollender des Glaubens, der, da er wohl hätte mögen Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten auf den Stuhl Gottes. Da sollen wir hinsehen, nach Jerusalem zu dem Herrn. So wie Stephanus, als er gesteinigt worden ist und sagt, ich sehe den Herrn zur Rechten des Vaters. Da müssen wir hinblicken. Das ist Sieg. Das müssen wir lernen. Und das sollte Israel auch lernen. Und zunehmend soll es das heute lernen. Dahin blicken, wo Gott arbeitet und gearbeitet hat, um ohne Furcht das Werk des Herrn zu vollführen und der Berufung, mit der es berufen ist, zu leben. Paulus schreibt mit Recht in Römer 11, und hier liegt auch wiederum eine Ermutigung drin, im Blick auf Israel, wenn der Anbruch des Teiges heilig ist, ist auch der übrige Teig heilig. Also ein Brot, wo man ein Stück abbricht und es ist genießbar, dann ist der Rest auch genießbar. Das will das Bild sagen. Wenn auch Israel zu einem Teil Blindheit widerfahren ist, soll es doch zu derselben Erlösung und zu demselben Sieg kommen, zu dem bereits der Anbruch, der Anfang schon gekommen ist. Ist der Anbruch heilig, dann ist auch der ganze Teig heilig. Und es steht dann geschrieben, auch in Vers 26, wenn dann der Messias erscheint, auf dass das ganze Israel selig werde. Wir erkennen heute, dass 2500 Jahre nach dieser Weissagung des Sacharja das göttliche Wort in Erfüllung ging und in Erfüllung geht. Wir erkennen deutlich, wie gravierend, fest und auch beständig Gottes Wort ist. Gott lässt sich nie etwas aus seiner Hand nehmen. Was er sagt, das tut er auch. Nur wir müssen darauf achten, auf sein Handeln, auf sein Führen, auf sein Werk, damit wir nicht zurückbleiben oder ins Abseits geraten oder zu Schanden werden. Jesus, der Messias, ist gekommen, so wie es hier verheißen war, zur Erlösung aller, die an ihn glauben. Jesus, der Messias, wird kommen nach der Zerstörung des antichristlichen Reiches, wie es geschrieben steht. Dies Reich formiert sich mit der Sammlung Judas aus allen Nationen, mit der zunehmenden Bedeutung der Stadt Jerusalem, auch vor unseren Augen, Bedeutung für die Nationen, für die ganze Welt. Heute dreht sich alles um Jerusalem, ob im Iran, Irak, Amerika, Europa. Niemand kommt mehr an Jerusalem vorbei. Der Kampf um Jerusalem hat begonnen. Wer will, wird siegen, heißt es da. Wer wird die Vormachtstellung haben? Amerika ist ja nicht deswegen gegen den Irak oder Iran, um einfach Jerusalem zu segnen, weil sie so positiv zu Jerusalem stehen. Nein, nein, weil sie nur selbst Angst haben, kein Öl zu kriegen. Aber die Frage nach Jerusalem wird noch gestellt werden. Die wird gestellt werden. Amerika, wie stehst du zu Jerusalem? Europa, wie stehst du zu Jerusalem? Und die Politiker, die treffen sich und rangeln sich um dieses, um die Antwort herum. Dass sie nicht zu eindeutig ausfallen muss, finden wir nicht einen diplomatischen Kompromiss. Den wird's nicht geben. Ja oder nein, ist gefordert. Der Kampf um Jerusalem hat begonnen. Das siebenjährige Reich des Antichristen steht vor der Tür. Ich habe es euch ja gelesen auch, dass der iranische Herrscher als einer bekannt gemacht worden ist, der Wegbereiter für den 12. Imam sein soll, von dem gesagt wird, dass er der Löser und Erlöser in der letzten Zeit, in der Endzeit sein wird. Er wird wirtschaftlich alles zurückbringen und sein Reich, so wird dort gesagt, erstreckt sich über die ganze Erde. Und wir wissen, dass das das Begehren des Antichristen ist. Es steht kurz vor der Tür. Und sogar ein 20 Millionen Heer wird schon für diesen Imam, den 12., der da nun wiederkommt, wieder inkarniert wird, zubereitet. Die Polizei im Iran und auch Militärs gehen in die Schulen, die Schüler werden zubereitet, kämpferisch tätig zu sein für diesen Imam, der jetzt bald kommt. Der jetzige Präsident gilt als der Wegbereiter und nach ihm kommt dieser. Und wir wissen, das ist eine Vorschattung für den Antichristen. Der Gemeinde Jesu ist gesagt, wenn ihr das seht und vor Augen habt und hört und miterlebt, dann erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Jesus Christus kommt wieder. Er ist näher, als wir denken. Sein Reich des Friedens wird bald aufgerichtet. Denn Jerusalem wird der Entscheidungspunkt für alle werden. Und bald wird Klarheit über das Inwendige und über die äußere Haltung zu dem Werk Gottes sein. Und dann wird Israel im Frieden wohnen und alle, die Gott lieben, werden ihn preisen und ehren aus reinem Herzen. Die entrückte Gemeinde im Himmel und die übrigen auf Erden werden Tag ein, Tag aus diesem Herrn, der alles im Griff hat, der alles geschaffen hat, alles erhalten hat und zu Ende bringt, Lob und Preis sagen.